NDR Info. Themen des Tages.
Die NATO steht durch den kriegführenden östlichen Nachbarn Russland ohnehin vor ernsten Herausforderungen. Geschlossenheit wäre dann ein wichtiges Element der Abschreckung. Stattdessen strapaziert das Außenministertreffen im schwedischen Helsingborg die Nerven der Bündnispartner. Und das liegt an den USA. Eines der Themen des Tages an diesem Freitag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Unsere Reporterinnen und Korrespondenten erklären außerdem, warum die künftige antragslose Überweisung von Kindergeld im Bundestag zu Streit führte und wo das lange Pfingstwochenende Staufallen bereithält. Die USA sind die mächtigste Macht im Staatenverbund der NATO und nutzen dies. Ihr Präsident zieht Soldaten aus Bündnisländern ab oder stationiert sie in einer gewissen Launenhaftigkeit. Zusammen mit der ebenso unkalkulierbaren Zollpolitik entsteht so ein Handlungsmuster, das an Schutzgelderpressung erinnert. Es ist tatsächlich verwirrend und nicht immer leicht zu durchschauen, sagte die Gastgeberin, Schwedens Außenministerin Malmer Stenergard, zum Auftakt des Treffens. Ob Klärungen erfolgten, fasste unser Korrespondent Thomas Spickhofen zusammen.
Seit Tagen schon ist Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, vor allem mit einer Botschaft unterwegs. Fast klingt sie schon beschwörend. Die NATO ist geschlossen und sie arbeitet daran, noch stärker zu werden. Das sei auch das, sagt Rutte, was heute bei den Außenministern in Helsingborg diskutiert wurde.
And a stronger NATO is what we have been discussing here in Helsingborg today.
Manche hätten zuletzt sogar den Zusammenhalt der NATO in Zweifel gezogen. Er wolle deshalb noch mal ganz klar sagen:
Allies commitment to Article 5.
Das Bekenntnis der Verbündeten zu Artikel 5 ist unerschütterlich. Unsere Fähigkeit, jeden Alliierten zu verteidigen, ist absolut. Wenn irgendjemand so irregeleitet sein sollte, uns anzugreifen, wäre die Antwort zerstörerisch.
The response would be devastating.
Mehrfach erinnert Rutte daran, dass man ja nicht nur im vergangenen Jahr beim NATO-Gipfel in Den Haag den berühmten 5%-Beschluss gefasst habe, sondern dass man nun auch liefern müsse. Heißt, das Geld ist da, aber die Umsetzung in echte Verteidigungsfähigkeit noch längst nicht. Rutte fordert mehr Tempo.
We know that today our industries are not able.
Wir wissen, dass unsere Industrie heute nicht das produzieren kann, was wir brauchen. Deshalb drängen die Außenminister darauf, dass wir die industrielle Produktion hochfahren im gesamten Bündnis. Wir müssen schneller und in größerem Umfang produzieren, und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks. Da hat der NATO-Generalsekretär viele Außenminister auf seiner Seite, auch den deutschen Johann Wadephul. Die Einigkeit zeigt allerdings Risse, wenn es um den Informationsfluss von der einen zur anderen Seite des Atlantiks geht. Per Social Media Post kündigte US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Nacht an, 5000 US-Soldaten zusätzlich nach Polen zu schicken, nachdem es zuletzt geheißen hatte, die routinemäßige Rotation von 4000 verzögere sich. Unklar auch, ob und wie weit das im Zusammenhang mit dem angekündigten Abzug von 5000 Soldaten aus Deutschland steht. Wer auf mehr Klarheit durch Außenminister Rubio gehofft hatte, erfuhr nur dies. Die USA haben weltweite Verpflichtungen, deshalb müssen wir unser militärisches Engagement regelmäßig überprüfen. Das hat nichts mit Bestrafung zu tun, sondern ist ein andauernder Prozess. Auch NATO-Chef Rutte will sich dazu nicht weiter äußern. Nur so viel. Derzeit würden Pläne zur US-Beteiligung an den NATO-Kräften entwickelt, die im Krisenfall eingesetzt werden sollen. Diese Pläne seien geheim, sagt Rutte. Das sei ein Prozess, der gerade laufe, nichts Neues, und das habe damit zu tun, dass die Amerikaner nicht überall gleichzeitig sein könnten.
This is a process in place. This is nothing new. Everybody knew this was happening and it has nothing to do with the fact that the US wants to equalize the burden. It has to do with the fact that they cannot be everywhere at the same time.
Weil das so ist, so viel ist auch klar, müssen sich die Europäer im Ukraine-Krieg noch mehr engagieren. Finanziell, militärisch, wahrscheinlich auch diplomatisch. Dass die Lasten gleichmäßiger verteilt werden sollen, haben alle Teilnehmer versprochen, sagt Rutte nach dem Außenministertreffen. Jetzt aber müsse man sehen, was tatsächlich geschehe. Der ukrainische Präsident Zelensky wird mit besonderem Interesse zuhören. Zum NATO-Gipfel im Juli in Ankara ist er übrigens eingeladen und wird, nach Angaben von NATO-Chef Rutte, auch kommen.
Thomas Spickhofen aus Helsingborg. Die Ankündigung von Donald Trump, 5000 zusätzliche US-Soldaten in Polen zu stationieren, könnte für Warschau beruhigend sein, wenn es nicht diesen politischen Unterton gäbe. Als Begründung dient ja die Wahl des rechtskonservativen Staatspräsidenten, der wiederum der liberal-konservativen Regierung von Ministerpräsident Tusk das Leben schwer macht. Florian Kellermann mit dem Echo aus Warschau.
Die Ankündigung von Donald Trump sorgte für Erleichterung in Polen. Die USA würden zusätzliche 5000 Soldaten in das östliche EU-Land entsenden, erklärte der US-Präsident in einer Mitteilung in den sozialen Medien. Der polnische Außenminister Radosław Sikorski sagte am Rand des NATO-Außenministertreffens in Schweden: Ende gut, alles gut. Ich möchte Präsident Trump danken und auch dem US-Außenminister Marco Rubio, mit dem ich in dieser Sache im Kontakt stand, und allen, die auf diese Entscheidung hingewirkt haben. Dabei klang durch, wie sehr die vergangenen knapp 2 Wochen die Nerven in Polen strapaziert hatten. Aus den USA war die Nachricht durchgedrungen, das Pentagon werde eine Panzerbrigade mit 4000 Soldaten aus Polen abziehen und nicht durch eine neue ersetzen. Die Brigade war bisher im Rotationsprinzip in Polen. Alle 9 Monate wurden die Truppen ausgetauscht. Diesmal stoppte das US-Verteidigungsministerium die Entsendung neuer Soldaten. Die allermeisten Politiker in Polen wünschen sich eine starke US-Militärpräsenz in ihrem Land. Die Befürchtung war groß, die USA würden ihre derzeitige Präsenz von rund 10.000 Soldaten reduzieren. Das scheint nun vom Tisch. Was Trump jedoch mit zusätzlichen 5.000 Soldaten meinte, bleibt zunächst unklar. Wird die Panzerbrigade nun einfach wie bisher üblich ersetzt? Oder wird sie ersetzt und es kommen weitere Soldaten hinzu? Rätselraten in Warschau. Die Politologin Ewa Pietrzyk-Ziemiewicz: Wir haben etwas bekommen, das uns beruhigen soll. Aber ich würde hier sagen, an den Taten sollt ihr sie erkennen. Erst wenn die US-Soldaten tatsächlich gekommen sind, werde ich es auch wirklich glauben. Militärexperten weisen darauf hin, dass die Infrastruktur für die US-Truppen in Polen in den vergangenen Jahren ausgebaut wurde. Das könnte darauf hindeuten, dass künftig möglicherweise nicht wesentlich mehr US-Soldaten in Polen sein könnten als bisher, dass jedoch mehr von ihnen dauerhaft stationiert und nicht mehr in so kurzen Abständen ausgetauscht würden. Darüber würden die USA schon bald informieren, meint Michał Stella, Journalist beim Militärbranchenportal Defense24. Dafür müssen die US-Streitkräfte auch erst einmal Soldaten finden, die bereit sind, bei uns zu wohnen, mit ihren Familien. Das wird zunächst einmal keine große Zahl sein, aber das wird trotzdem ein bedeutender Schritt. Für andere Standorte des US-Militärs in Europa, etwa in Deutschland, wäre das allerdings keine gute Nachricht. Denn insgesamt wollen die USA, so die wiederholte Aussage, ihre Präsenz in Europa verringern. Die knappe Aussage von Trump heizte in Polen ganz nebenbei auch den innenpolitischen Streit an. Denn der US-Präsident begründete seine für Polen positive Entscheidung mit seinem guten Verhältnis zum rechtskonservativen Präsidenten Karol Nawrocki. Dessen Kanzlei nutzt dies nun für eine Breitseite gegen die Regierung von Premierminister Donald Tusk. Was diese kaputt gemacht habe, habe Nawrocki gerichtet, so die Aussage dort.
Und über das NATO-Außenministertreffen habe ich am Nachmittag mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, gesprochen. Sind Sie beruhigt, dass die USA offenbar die Präsenz in Europa womöglich nicht nur halten, sondern hier und da auch ausbauen? Oder stört Sie das Unberechenbare daran?
Also ich bin nicht beruhigt, ich bin verwirrt. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Auf der anderen Seite 5000 Soldaten abzuziehen aus Deutschland, gleichzeitig 5000 Soldaten in Polen anzukündigen, handelt es sich da möglicherweise um dieselben. Das ist alles völlig unklar. Ich glaube, wir sollten uns lösen von dem, ich sag mal, Wirrwarr, die der Präsident der Vereinigten Staaten bedauerlicherweise auslöst, weil er sich eben immer über soziale Netzwerke äußert und offensichtlich seine eigenen Leute sich jetzt auch am Kopf kratzen. Was geht da los? Wir müssen und sollten uns lösen. Und ich glaube, was sehr, sehr interessant ist zurzeit, dass Mark Rutte, der ja noch vor wenigen Monaten bei mir im Verteidigungsausschuss im Europäischen Parlament war, und wir darauf gedrungen haben, selbstständiger als Europäer innerhalb der NATO zu werden, hat uns ja attestiert, wir sollten weiter träumen, das würden wir nie auf die Kette bekommen. Jetzt sind 4 Monate, und ich schätze Herrn Rutte sehr, vergangen. Und er betont heute, dass ein weiterer Schritt entstanden ist, dass die EU innerhalb der NATO stärker wird. Also auch bei ihm ist angekommen, dass mit diesem Präsidenten kein Staat zu machen ist. Und deswegen sollten wir uns auf unsere Stärke konzentrieren. Also das ist alles nicht lustig, verwirrend. Und wir tappen da, glaube ich, alle etwas im Dunkeln.
Welche Rolle spielt dabei die Europäische Union? Ist sie ein Finanzier der europäischen Aufrüstung und flankiert die NATO somit? Oder ist sie sogar eine Rückfallposition für die Europäer, wenn die NATO scheitert?
Nein, die NATO ist unser Rückgrat. Die NATO ist unser militärisches Rückgrat und das seit über 70 Jahren. Daran soll sich auch nichts ändern. Aber die Europäische Union, die Aufgabe ist, dass die Staaten in der Europäischen Union, die eben Teil der NATO sind, das sind ja nicht alle, dass die eben ihren Verpflichtungen nachkommen. Die NATO hat einen Verteidigungsplan. Man muss ja immer wieder betonen, es ist ein Verteidigungsbündnis. Und dort hat jedes Land, je nach Geografie, je nach Größe, je nach wirtschaftlicher Stärke, Aufgaben zu erfüllen. Und unsere Aufgabe in der Europäischen Union, und das, daran sind wir, daran arbeiten wir, ist, gemeinsam in die Beschaffung zu gehen, dass es eben nicht 17 verschiedene Panzer gibt und mehrere verschiedene Flugzeuge, sondern dass man gemeinsam beschafft, dass man Europa ganz denkt, übrigens auch mit den Partnern, beispielsweise Norwegen und Großbritannien, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die nicht in der EU sind. Also es geht um den Schutz des Kontinentes und da muss man den Amerikanern natürlich jetzt auch recht geben. Das ist ja kein neues Szenario. Europa und vor allen Dingen auch Deutschland hat sich ja mal weggeduckt, das ja schon unter Obama klar gemacht wurde. Der große Herausforderer der Amerikaner ist, das sind die Chinesen. Man hat uns schon vor 20 Jahren gesagt, Leute, kümmert euch mal um euren Kontinent. Das wurde ja kollektiv, egal wer regiert hat, weggedrängt nach dem Motto, war ja auch super bequem. Und die Geschichte ist gelesen. Das heißt, so oder so sind wir gefordert, und zwar europäisch, aber im Rahmen der NATO. Wir sind keine Konkurrenzveranstaltung der NATO.
So oder so, je mehr sich NATO und EU Außen- und Verteidigungspolitik um sich selbst drehen und um transatlantische Verwerfungen, umso eher kann die Ukraine aus dem Fokus geraten. Was muss dabei das Ziel des NATO-Gipfels in Ankara sein, der ansteht?
Naja, vor allen Dingen klar machen, wo sitzt eigentlich der Feind der freien Welt? Und der Feind der freien Welt sitzt in Moskau. Es ist eine Tragödie, dass Trump offensichtlich fasziniert ist von der Macht und dem Gehabe von Putin. Aber dort sitzt der Feind. Man darf auch nicht aus dem Auge verlieren, dass Russland massiv unterstützt wird von China durch Lieferungen von Rüstungskomponenten, durch den Iran. Die ersten Drohnen, die auf die Ukraine abgefeuert wurden, waren Shahed-Drohnen, die der Iran geliefert hat. Wir haben Nordkorea, das heißt, wir haben Schurkenstaaten beziehungsweise ein Reich wie China, mit dem wir ja eigentlich friedlich zusammenleben wollen, sehen aber auch, dass China mitverantwortlich ist für Cyberangriffe, übrigens auch für hybride Angriffe, nicht nur im Indopazifik, sondern auch bei uns. Also ich glaube, wer, ich darf das mal so sagen, die Guten sind und wer unser Leben verändern will oder zerstören will, um es auf den Punkt zu bringen, das wissen wir und dem müssen wir uns stellen. Und ich bin sicher, dass die Außenminister das in Schweden auch gerade auf dem Schirm haben. Ich empfehle es Ihnen ansonsten dringend.
Maria-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament. Fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Dieser Hinweis in der Werbung zeigt schon, wie eng diese medizinischen Berufe verwandt sind. Kein Wunder, dass die Politik jetzt den Ärztemangel in vielen Regionen nutzt, um andererseits Apotheken neue Tätigkeitsfelder zu verschaffen. Das soll das Versorgungsangebot erweitern und neue Umsätze ermöglichen. Was genau sich die Regierungsfraktionen von der Reform versprechen und warum die Opposition vor politischen Risiken und Nebenwirkungen warnt, fasst Dietrich Karl Meurer zusammen.
Apotheker Bastian Schlotmann in Pfalzdorf am Niederrhein versorgt rund 7000 Menschen. Seine Lage beschreibt er so.
Das Honorar ist fast 20 Jahre jetzt nicht angepasst worden für uns in den Apotheken. Die Sachen, die wir bekommen, sind nicht mal inflationsbeglichen, noch sind irgendwelche steigenden Energiekosten, die wir ja gerade in den letzten 3-4 Jahren und jetzt auch gerade eben wieder sehen, überhaupt gar nicht bei uns berücksichtigt.
Steigende Kosten, Personalmangel und Bürokratie setzen Apotheken unter Druck. Vor allem auf dem Land wird die Versorgung schwieriger. Genau hier setzt die Reform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken an, die der Bundestag jetzt mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition beschlossen hat. Die Reform soll Apotheken stärken.
Habemus, Apothekenversorgungsweiterentwicklungsgesetz, Apothekenreform, Halleluja!
So jubelt in der abschließenden Bundestagsdebatte die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses Tanja Machelet von der SPD. Auch die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Burchardt von der CDU, lobt die Reform.
Dieses Gesetz ist ein Erfolg. Es stärkt die pharmazeutischen Dienstleistungen. Wir wollen die Apotheken weiterentwickeln Wir wollen ihre Kompetenz stärker in Prävention, Medikationssicherheit und in die Versorgung chronisch kranker Menschen einbringen.
Gemeint ist damit, Apotheken dürfen künftig mehr Aufgaben übernehmen, etwa Impfungen, Schnelltests und in bestimmten Fällen die Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente auch ohne Rezept. Zugleich verändern sich die Rahmenbedingungen. Zweigapotheken lassen sich leichter gründen, Notdienste werden gestärkt und das feste Honorar pro verschreibungspflichtigen Medikament steigt. Kritik kommt von der Opposition. AfD-Gesundheitspolitiker Martin Sichert stellt grundsätzlich in Frage, dass die Reform wirksam ist.
Dieses Gesetz löst keines der bestehenden Probleme, sondern es schafft neue. Es wurde die Chance vertan, das Apothekensterben aufzuhalten.
Atesh Gürpinar von der Linken kritisiert das Gesetzgebungsverfahren und wirft der Koalition handwerkliche Mängel vor.
Bis Montag war dieses so weitreichende Gesetz noch nicht einmal auf der Tagesordnung und noch am Mittwoch mussten in Ausschussberatungen Tischvorlagen nachgereicht werden, um offensichtliche Fehler zu korrigieren.
Und die Grünen bemängeln die Finanzierung und warnen vor steigenden Beiträgen. Grüne Gesundheitspolitikerin Paula Pichotta erklärt:
Sie machen in der Zeit, wo die Sozialversicherungen bezahlbarer werden müssen, mit diesem Gesetzentwurf die Sozialversicherungen noch mal mit einem Gesetz 4 Milliarden teurer, ohne Gegenfinanzierung.
Mit Mehrkosten rechnen auch die Krankenkassen, allerdings in geringerer Höhe. Auch von ärztlicher Seite kommt Kritik. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sagt:
Dass Apotheken jetzt in Grunddiagnostik einsteigen, das geht bis zum Blutabnehmen. Und das ist natürlich schon schräg, weil die Apothekerinnen und Apotheker dafür schlicht nicht ausgebildet sind. Das ist noch nicht mal Inhalt ihres Studiums.
Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl-Meurer über die heute verabschiedete Apothekenreform. In manchen nordischen Ländern werden neugeborene Kinder nicht nur registriert, sondern wirklich willkommen geheißen. In Finnland wird etwa eine Babybox überreicht, die als Kinderbett taugt, aber auch mit vielen praktischen Utensilien gefüllt ist. Und in Estland fließt das Kindergeld, sobald die Hebamme das Kind digital ins staatliche Melde- und Gesundheitssystem eingibt. Antrag? Nicht nötig. Einen Abglanz davon wird man ab dem kommenden Jahr auch in Deutschland erleben. Der Bundestag hat heute erstmals darüber beraten. Dagmar Pepping schildert, wie es künftig von der Wiege bis zum Girokonto laufen soll und warum man trotzdem über Kinder, Mütter und Väter im In- und Ausland stritt.
Es war mal wieder einer dieser Momente im Deutschen Bundestag.
Nein, 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 Leute, jetzt ist mal ganz gut, ich diskutiere nicht.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat alle Hände voll zu tun, die Sitzung zu leiten.
Nein, nein, Leute, jetzt ist mal ganz gut, ich diskutiere nicht, wir haben uns hier Regeln gegeben.
Eigentlich hatte die Debatte über die Einführung des antragslosen Kindergeldes ruhig und sachlich begonnen. Mehr Zeit fürs Baby, weniger Zeit für Bürokratie und Papierkram, so das Versprechen von Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD.
Die Eltern erhalten künftig das Kindergeld automatisch, sie erhalten es unbürokratisch und sie erhalten es schnell.
Selbst von der Opposition kam Lob. Doris Achelwilm von der Linksfraktion.
Das Kindergeld wird antragslos. Sehr gut. Danke dafür. Das ist was Sinnvolles. Passiert ja selten genug.
Eine Fraktion will sich aber nicht an der fachlichen Diskussion über die Details des Gesetzentwurfs beteiligen. Die AfD. Ihre Redner wie René Springer kritisieren, dass hunderte Millionen Euro Kindergeld ins Ausland überwiesen werden, obwohl die Kinder gar nicht in Deutschland leben. Die Bundesregierung tue nichts gegen Einwanderung in die Sozialsysteme.
Wie kann es eigentlich sein, dass das Kindergeld in 15 Sprachen beworben wird, darunter in Farsi, Türkisch und Arabisch? Haben wir nicht schon genug Afghanen, Türken und Syrer in unseren Sozialsystemen?
Aufregung im Plenarsaal. Der SPD-Abgeordnete Jürgen Kosse wirft der AfD gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vor.
Und ich glaube, ich spreche im Namen der meisten Kolleginnen und Kollegen. Ich finde das unverschämt.
Ganz kurz. Der Kollege hat jetzt das Wort für eine Zwischenfrage oder Zwischenstatement. Nein, nein, es gibt eine neue Geschäftsordnung, die wir uns... Moment, das kriege ich schon geregelt.
Irgendwann platzt auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner der Kragen. Sie knöpft sich den AfD-Abgeordneten Martin Reichert vor. Der hatte zuvor Heidi Reicheneck, die Fraktionsvorsitzende der Linken, für ihre Rede attackiert.
Da fängt zum Beispiel Frau Reicheneck, eine kinderlose A8-Fahrerin, die einmal ihre Rente durch die Arbeit meiner Kinder erhalten wird, davon an, wir würden ihr hetzen.
Klöckner greift ein.
Sie haben Frau Reicheneck angesprochen und zwar sehr persönlich. Erstens ist das untersagt und zweitens finde ich sehr bemerkenswert, wenn Männer hier gerade mal über Frauenschicksale drüber hinweg flanieren.
Die Bundestagspräsidentin, die wie Reicheneck keine Kinder hat, wirkt angefasst.
Ich will das jetzt hier auch sagen.
Ja, das können Sie jetzt mögen oder nicht. Aber Frauen hier in eine Ecke zu stellen, ob sie Kinder haben oder nicht, es gibt verschiedene Gründe. Es gibt auch Frauen, die hätten gerne Kinder und haben keine Kinder bekommen können. Und ich finde nicht, dass Sie das hier zum Thema machen müssen in diesem Plenarsaal.
Heidi Reicheneck hatte die Debatte über das antragslose Kindergeld allerdings auch für eine Spitze gegen die AfD genutzt. Kindergeld aus Deutschland werde deshalb ins Ausland überwiesen.
Weil die Eltern hier arbeiten und ich sage Ihnen, ich überweise lieber im Monat 259 Euro an ein Kind in Polen als 22.000 an Ihre Fraktionsvorsitzende in die Schweiz. Also kümmern Sie sich darum doch mal.
Der Ton im Deutschen Bundestag ist ruppig geworden, quer durch alle Fraktionen. Es war mal wieder einer dieser Momente im Deutschen Bundestag. Ein guter war es nicht.
Das Wochenende soll sommerlich warm werden, mit Temperaturen bis 30 Grad im Süden Niedersachsens, sogar zum Teil richtig heiß. Bestes Wetter für einen schönen Ausflug an die Küste oder die Seen. Aber der Weg dahin könnte erst einmal beschwerlich werden, denn auf den Straßen und in den Zügen ist es voll. Silvia Buckel aus der Norddeutschland-Redaktion ist jetzt bei mir im Studio. Wo sind denn laut ADAC die größten Staupunkte im Norden an diesem Pfingstwochenende?
Ja, grundsätzlich überall dort, wo es zu den Küsten geht, also auf der A1 und der A7, also grob gesagt rund um Bremen und rund um Hamburg, da überall auch, wo Baustellen sind. Dass es voll wird an diesem Wochenende auf den Autobahnen, das liegt wahrscheinlich nicht nur daran, dass viele die Pfingsttage für einen Kurzurlaub nutzen, sondern ja auch daran, dass in Bayern und Baden-Württemberg jetzt die Pfingstferien schon anfangen. Und einige aus dem Süden machen ja auch gerne Urlaub an unseren schönen Küsten im Norden.
Wo staut es sich voraussichtlich am meisten und wo ist es aktuell schon voll?
Ein Nadelöhr kann wieder der Elbtunnel sein, der ausnahmsweise an diesem Wochenende mal nicht gesperrt ist. Und vor dem Elbtunnel, da staute sich auch jetzt schon irgendwie 10 Kilometer. Ich habe gerade noch mal geguckt. Richtung Süden sind aber offenbar auch viele unterwegs. Es staute sich heute schon auf der A1 Lübeck Richtung Hamburg und von Hamburg in Richtung Bremen und rund um das Maschener Kreuz in beiden Richtungen. Auf der A23 muss man sich auch auf Einschränkungen Staus zwischen Hamburg und Pinneberg einstellen, weil dort gerade der Asphalt saniert wird. Ja, voll ist aber auch aktuell schon die A2, diese wichtige Ost-West-Verbindung von Hannover Richtung Berlin zum Beispiel. Und die größte Staugefahr insgesamt besteht laut ADAC heute noch bis 19 Uhr, wenn nämlich Urlauber, Lkw-Verkehr und Berufspendler aufeinandertreffen.
Kann man das denn irgendwie vermeiden, in dem Stau zu landen?
Der beste Reisetag mit dem Auto, ist laut ADAC der Pfingstsonntag. Klar, weil die meisten sind dann schon angekommen oder noch nicht wieder weg. Die beste Vermeidungsstrategie ist aber zu Hause bleiben und vielleicht mal hin zu einem nahegelegenen See oder ins Freibad. Wir haben heute erst darüber berichtet, dass die Wasserqualität der Seen in Niedersachsen zum Beispiel überwiegend sehr gut ist. Auch wenn das Wasser da schon noch recht kalt ist mit 13 Grad. Bisschen wärmer in Hamburg in den Freibädern, da öffnen am Wochenende die Freibäder und vielleicht braucht man dann gar nicht den Abstecher an die Ostsee mit dem Auto. Und wenn doch, ist die Bahn vielleicht immer noch eine Alternative. Allerdings sollte man da auf die Auslastung des Zuges schauen, denn die Züge sind auch rappelvoll. Aber sie fahren, das hat zumindest unser Reporter in Mecklenburg-Vorpommern heute berichtet. Er stand den ganzen Tag am Bahnhof Neustrelitz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und hat überwiegend mit entspannten Urlaubern gesprochen.
Der Zug hatte nur 4 Minuten Verspätung und das ist ja sensationell, muss ich da so sagen. Und ich habe also Sitzplätze gekriegt, weil ich nämlich geguckt habe in dem Fahrplan und da stand da mit 3 Personen, habe ich gedacht, ach, da musst du nachher stehen oder so. Aber es war ganz angenehm, ja.
Also man muss Freitagvormittag fahren, dann geht's noch. Ansonsten wird es schwierig. Und man fährt immer, ich komme vom Dorf, muss bis Gransee fahren und man muss immer eine zweite Alternative haben. Man weiß ja nicht, ob man mitkommt mit dem Fahrrad.
Ja, soweit Stimmen vom Bahnhof Neustrelitz heute. Auch an den großen Bahnhöfen, zum Beispiel in Hannover, war es heute schon den ganzen Tag ungewöhnlich voll. Geduld braucht man heute aber auch, wenn man mit der Fähre irgendwo hin will. Am Fähranleger Wischhafen-Glückstadt zum Beispiel muss man mit bis zu 3 Stunden Wartezeit rechnen. Ja, und für alle, die mit dem Auto am Pfingstwochenende lange unterwegs sein wollen oder müssen, hat Menno Gebhardt vom ADAC Hanse noch einen Tipp.
Getränke, kleine Snacks, Ladekabel oder etwas Beschäftigung gehören einfach mit ins Auto. Pausen sollte man lieber frühzeitig machen. Und ganz wichtig, niemals auf dem Standstreifen aussteigen oder wenden.
Ja, wer macht denn so einen Blödsinn? Na, und bei Stau auf der Autobahn auf jeden Fall eine Rettungsgasse bilden. Wer meint, der kann da durchfahren und schneller ankommen, der riskiert übrigens 200 Euro Bußgeld und 2 Punkte in Flensburg. Gute Fahrt.
Silvia Buckel aus der Norddeutschland-Redaktion am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Freitag.